Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
200.000 Krebserkrankungen pro Jahr gehen allein in Deutschland auf das Epstein-Barr-Virus, kurz EBV, zurück. Ganz zu schweigen von den Autoimmunerkrankungen und vielfältigen Symptomen, die bei einer chronischen Infektion mit dem EBV auftreten können. Hier und jetzt erfahren Sie alles, was Sie über das Epstein-Barr-Virus wissen sollten, auch welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn die Schulmedizin kaum noch Lösungen bietet. Herzlich willkommen dazu, Sigrid Nesterenko.
Hallo Frau Schütze, ich freue mich.
Sie haben EBV, ich habe EBV, bin aber nur zufällig und durch einen Bluttest darauf gestoßen und plötzlich war für mich vieles klar. Mit welchen Symptomen hat denn Ihre Ärzte-Odyssee vor rund 30 Jahren begonnen?
Bei mir waren das Atemprobleme. Ich kam die Treppen nicht mehr hoch. Letztendlich stellt sich raus, ich hatte eine Herzmuskelentzündung. Und es ist erst viele Jahre später festgestellt worden, dass die Herzmuskelentzündung, also eine Myokarditis, durch den Epstein-Barr-Virus ausgelöst wurde.
Und wie wurde das Virus identifiziert?
Durch verschiedene Bluttests, da konnte man feststellen, dass ich mal Kontakt hatte mit dem Epstein-Barr-Virus. Und weil ich war sehr jung, ich war 30 Jahre alt und es konnte sich keiner erklären, warum ich so eine schwere Herzerkrankung hatte. Ich hatte parallel dazu, das muss ich noch ergänzen, eine Angina, die immer wieder aufflackerte. Das hat sich über einen Zeitraum von 2 Jahren gezogen. Ich habe daraufhin 2 Jahre Antibiotika bekommen, was der Sache natürlich nicht geholfen hat, sondern ganz im Gegenteil.
Worunter haben Sie am meisten gelitten?
Die 2 Jahre, da waren tatsächlich die Halsschmerzen das Hauptproblem. Ich hatte ständig Angina. Und dann die Herzprobleme, dass ich nicht mehr leistungsfähig war. Ich habe sehr gerne Sport gemacht und plötzlich ging nichts mehr. Das war, als ob jemand einen Stecker gezogen hätte und ich hatte null Energie. Und das mit 30 Jahren, das versteht man überhaupt nicht.
Sie haben das Epstein-Barr-Virus effektiv bekämpft, womit ich dachte, man kann es höchstens in Schach halten.
Das ist auch tatsächlich so. Also ein Virus und speziell jetzt das Epstein-Barr-Virus, das wird man nicht mehr los.
Okay.
Wenn man also einmal damit in Berührung gekommen ist und man muss sagen, also 95% der Erwachsenen haben das in sich.
Mhm.
Bei den meisten Betroffenen schlummert es, es führt zu keinen Problemen, aber wie in meinem Fall kann es halt wirklich massive Probleme auslösen. Da ist die Herzmuskelentzündung ist ein Beispiel. Es gibt aber auch noch andere Dinge, wie unter anderem auch die Krebserkrankungen.
Das unterschätzte Epstein-Barr-Virus, Ihr unglaublich spannendes Buch, ist heuer in der 6. Auflage erschienen. Alle Bücher jedoch beginnen mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber. Aus welchem Grund?
Weil das Pfeifersche Drüsenfieber der Auslöser war für meine ganze Geschichte. Man muss bei mir bedenken, bei mir hat das zu einer kompletten Veränderung des Lebens geführt. Ich konnte mein altes Leben gar nicht mehr weiterführen. Das fing an im Job, den ich gerne gemacht hatte. Ich bin sehr viel gereist. Das ging alles nicht mehr. Und ich bin dann im Laufe von 5 Jahren immer kränker geworden. Es hat letztendlich 5 Jahre gedauert, bis dieser Epstein-Barr-Virus diagnostiziert wurde.
Dieser Epstein-Barr-Virus ist ein, ich zitiere aus dem Buch, unterschätztes Mitglied der Herpesfamilie.
So ist es. Also Herpes kennt jeder.
Ja.
Also
aha.
Bekannt ist der Lippenherpes oder auch Genitalherpes ist ja auch sehr verbreitet. Dann gibt es noch den Zoster. Ja, und Epstein-Barr-Virus gehört auch zur Herpesfamilie.
Wie bekomme ich den?
Also die Übertragung erfolgt in der Regel über Speichel. Und die Auswirkung meistens ist das Pfeifersche Drüsenfieber. Und das ist auch bekannt als eine Kusskrankheit, die besonders im jugendlichen Alter auftritt, die durch Speichel, durch Küssen übertragen wird. Heute weiß man aber, dass sehr häufig Kinder schon betroffen sind, kleine Kinder. Man führt das darauf zurück, dass Kinder heutzutage sehr viel länger in Kinderkontakt sind, in Kitas sich aufhalten und sich da schon als Kleinkind halt anstecken. Und je älter man ist bei einer Infektion, umso schwerwiegender können die Auswirkungen
Ah,
sein.
tatsächlich. Chronische Müdigkeit durch EBV, Hashimoto durch EBV. Welche Möglichkeiten gibt es, eine EBV-Infektion überhaupt zu diagnostizieren? Also bei mir war es zufällig über einen Bluttest, den ich
Ja.
gemacht habe, weil er bei meiner Tochter diagnostiziert wurde. Und ich glaube, dass ich es an sie übertragen habe. Ich weiß noch, während der Stillzeit plötzlich hatte ich pfeiferisches Drüsenfieber. Und da musste ich aufhören zu stillen.
Ja, da spielen in dem Fall dann wahrscheinlich auch die hormonellen Veränderungen eine Rolle. Dadurch kann das auch aktiviert werden.
Und nur ein aktiviertes EBV ist, kann man weiter übertragen, ne? Oder?
Ja, so, soweit ich das weiß, ja.
Ja. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch, außer dem Bluttest, das zu erkennen?
Es ist schwierig, das ist auch das Problem in der Schulmedizin, die Diagnostik. Da fehlt es enorm in der Praxis. Also der Klassiker ist schon, dass es über den Bluttest festgestellt wird. Da gibt es den IgM-Test und den IgG-Test. Das ist so der Klassiker. Also durch den IgM-Test kann man eine akute Infektion feststellen. Und ein IgG-Test ist quasi das Gedächtnis des Virus. Und daran kann man eine abgelaufene Infektion feststellen.
Interessant. Das heißt, zum Hausarzt gehen und darum bitten, dass man da den Bluttest
So ist
machen
es,
kann.
so ist es.
Ja.
Das nächste Problem ist aber, die allgemeine Meinung geht davon aus, dass ein Epstein-Barr-Virus nicht reaktiviert. Man weiß es heute anders. Also es gibt durchaus Reaktivierungen. Und da wiederum reichen die IgM-Tests und die IgG-Tests überhaupt nicht aus. Und das wiederum führt zu ganz vielen Fehldiagnosen,
Ich wollte jetzt
Fehlinformationen.
genau auf diesen Punkt ansprechen, nämlich wie ist es möglich, dass Menschen mit EBV fälschlicherweise ein Burnout, eine Depression, bipolare Störungen,
Ja.
Psychose,
Ja,
Hypochondrie unterstellt wird? Das ist
Sie sagen,
unglaublich.
ja, es ist so, es ist so. Man ist da ziemlich alleine auf weiter Flur. Wobei man dazu sagen muss, im Zusammenhang mit dem reaktiven EBV, es gibt mittlerweile Erkenntnisse, dass über 77% der Long-Covid-Patienten eine Reaktivierung des EBVs haben.
Das ist
Und
viel.
das ist enorm viel. Deswegen gehen Experten mittlerweile davon aus, dass diese Probleme, dass dieses Long-Covid letztendlich eine Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus ist. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ja, jetzt immer mehr auch in den Praxen bekannt wird, aber immer noch viel zu unbekannt.
Ja, aber das heißt doch, dass der Fokus auf EBV auch endlich größer wird dann.
Absolut ja, absolut ja. Und das ist mal eine positive Seite des Covid. Was mir noch einfällt, Frau Schütze, zum Thema Diagnostik des EBVs, ich würde unbedingt empfehlen, auch einen sogenannten LTT-Test machen zu lassen. LTT steht für Lymphozyten-Transformationstest. Und das ist derzeit der aussagekräftigste schulmedizinische EBV-Test für akute Infektionen.
Wann spricht man denn von einer chronischen EBV-Infektion? Was muss da alles an, keine Ahnung, Symptomen da sein?
Der Klassiker ist dieses CFS. Das ist sehr oft verbunden mit dem EBV.
Was bedeutet das
Also
nochmal genau, CFS?
CFS ist die chronische Müdigkeit, chronisches Müdigkeitssyndrom. Und das ist das, was ich auch hatte und wo ich auch immer wieder Probleme mit habe seit 30 Jahren. Das ist nicht einfach. Das wiederum hängt mit der Reaktivierung des EBVs
Aber
zusammen.
was bedeutet chronische Müdigkeit? Dass ich mich durch den Tag schleppe oder ja.
Ja,
Ich habe
das ist.
keine kräftigen Momente, null. Wow.
doch schon mal zwischendurch.
Okay.
Und das verleitet dann aber dazu, dass man dann ja quasi alles nachholen will, was man quasi gestern nicht konnte. Und dann freut man sich und gibt Gas und macht und macht. Und die Quittung kommt. Die kommen meistens am nächsten Tag, dann ist man völlig erschöpft. Also die CFSler sprechen dann von Crashs, also Zusammenbrüchen.
Okay.
Und man braucht dann wieder ein paar Tage, um sich wieder zu erholen.
Trotz guten Schlafes in der Nacht?
Genau,
Wow.
ja. Und ironischerweise leiden sehr viele ME-CFS-Patienten unter Schlafstörungen.
Das auch noch.
Man schläft 10 Stunden, 12 Stunden und ja, es reicht dann trotzdem nicht.
In Ihrem Buch führen Sie neben den schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten viele naturheilkundliche an, neben natürlichen Antibiotikum, Colloidal Silber, das ich sehr schätze, Kurkuma ebenso, Vitaminen und bestimmten Mineralstoffen, ist auch von der Akupunktur die Rede.
Es ist so, dass man bei dem Epstein-Barr-Virus an mehreren Schrauben drehen muss. Es gibt nicht die eine Behandlungsmöglichkeit, die alle Menschen rettet. Das ist das Problem. Deswegen habe ich auch in dem Buch so verschiedene Methoden
Richtig
aufgeführt.
viele, ja. Die
Das
können wir
ist
hier gar
das.
nicht alle
Und
anführen.
das ist das, was ich auch selber gemacht habe. Also ich habe immer noch nach wie vor mit den ganzen Auswirkungen zu kämpfen. Dafür ist bei mir aber das Krankheitsbild auch viel zu komplex, muss man da ehrlich sagen. Und das alles, was ich im Buch geschrieben habe, also man kann davon ausgehen, dass ich also 80% der Therapiemöglichkeiten, die ich dort vorstelle, auch selber gemacht habe.
Der Darm. Sigrid Nestarenko, der Tod sitzt im Darm, sagt ein alter Spruch. Wie ist Ihre Erfahrung mit Probiotika?
Sehr, sehr umfassend. Das hängt bei mir zusammen, dass ich 2 Jahre Antibiotika bekommen habe, fälschlicherweise. Und durch Antibiotika wird die ganze Darmflora zerstört. Es reicht eigentlich schon eine Antibiotikagabe, also eine Serie. Und wenn man dann 2 Jahre lang fast ohne Pause Antibiotika bekommt, dann kann man sich ausmalen, wie die Darmflora am Ende aussieht.
Probiotika gibt es wie Sand am Meer.
Richtig.
Meine Tochter hat die Erfahrung gemacht, sie tun ihr gut, aber immer nur so einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Sie hat das Gefühl, sie hat einfach noch nicht das Richtige für sich gefunden. Haben Sie denn eine Empfehlung?
Ich würde immer einen Darmflora-Status machen, um zu sehen,
Wer macht
wo
denn das? Wo muss ich da hin?
das machen in der Regel Ärzte, die auf Naturheilkunde spezialisiert sind und auch sehr viele Heilpraktiker. Heilpraktiker haben sehr häufig Schwerpunkte und da würde ich dann einen rausnehmen, raussuchen, der auf Darmsanierung spezialisiert ist.
Und der wird
Weil
mir dann
das
wahrscheinlich gleich auch erzählen, Zucker, Weißbrot und Alkohol sind ein No-Go.
so ist es, so ist es, genau,
Das sind
weil
die
das
drei bakterienschädlichen.
ja, das ist so. Was bei den Darmflora-Präparaten auch eine große Rolle spielt, das ist das Thema Histaminintoleranz. Und viele Probiotika haben histaminbildende Stämme. Und wenn man unter
Wirklich.
einer Histaminintoleranz leidet, ist das natürlich kontraproduktiv, wenn man Probiotika nimmt, die histaminbildende Bakterien enthalten.
Nachhaltiges Entgiften und Aufbauen ist die Devise, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Ein intaktes Immunsystem als Basis für die Gesundheit. Ich war ein bisschen geschockt, als ich gelesen habe, dass unser aller Immunsystem, das durchschnittliche, um circa 40% schwächer ist als noch vor 10 oder 20 Jahren und das bei den Möglichkeiten, die wir haben. Wie kann das
Ja,
sein?
das ist das Verrückte, sage ich mal. Ein ganz großer Faktor ist sicherlich die Umwelt, dass wir mit so viel Schadstoff mittlerweile umgeben sind. Schadstoffe schwächen das Immunsystem. Und da komme ich auch wieder auf meine Geschichte zurück. Bei mir wurde das Krankheitsbild so komplex, weil ich eine chronische Schwermetallvergiftung hatte oder auch immer noch habe. Und seit Jahren entgifte. Und durch Schwermetalle wird das Immunsystem massiv geschwächt, besonders auch im Darm. Und 80% des Immunsystems sitzen im Darm. Und wenn der nicht intakt ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass das Immunsystem nicht funktioniert.
Über die Schwermetalle unterhalten wir uns in Teil 2 ausführlicher. Also der Schlüssel des Immunsystems liegt ohne Zweifel im Darm. Was tun denn Sie tagtäglich dafür, dass er gut und richtig versorgt wird?
Ja, wenn Sie mein Frühstück sehen würden.
Gerne.
Also das Frühstück beinhaltet immer auch eine kleine Handvoll Vitaminpräparate und Mikronährstoffe. Das gehört seit Jahren einfach zu meinem Programm. Das habe ich aus der Klinik übernommen, wo ich 10 Jahre lang Dauerpatientin war. Das fängt also an mit Probiotika. Das wird wahrscheinlich mein Leben lang dazugehören, dass ich den Darm unterstützen muss. Dann unterstützende Substanzen wie Selen, Zink, Vitamin D, ganz, ganz wichtig.
Machen Sie denn einmal im Jahr oder öfter ein großes Blutbild?
Ja, mehr oder weniger, ja. Man sollte das auch machen. Man sollte es nicht einfach blind eine Handvoll Vitamine nehmen und nach dem Motto oder nach dem Gießkannenprinzip.
Ja, sondern
Das,
gezielt.
genau. Also ich hatte jetzt beispielsweise auch sehr viel B12 genommen, weil ich da sehr häufig einen Mangel entwickle. Und da hatte ich das ein bisschen übertrieben und da war beim Arzt aufgefallen, oh, von der Streko, sie scheinen aber irgendwie Vitamin B zu nehmen. Der Wert ist.
Aber was essen Sie in der Früh? Ein Müsli, Butterbrot, Marmelade oder eher nicht, weil da Zucker drinnen ist?
Ich esse meistens eine getoastete Scheibe Brot, also
Ja.
kein Toast, sondern Graubrot, getoastet, aufgrund meiner Histaminintoleranz.
Ach so,
Ähm,
getoastet nimmt
ja,
das
das
Histamin
ist,
raus?
ja, weil Brot ist ja meistens mit Hefe zubereitet und Hefe ist
Stimmt.
sehr histaminhaltig. Und um da die Hefe ein bisschen in Schach zu halten und das Brot für mich verträglich zu machen, toste ich das immer. Das
Und was
habe ich
kommt da
mir.
drauf auf das getoastete Brot?
Entweder vegetarischer Brotaufstrich oder Käse.
Ich verstehe. Sie führen in Ihrem Buch unter anderem auch Bienenprodukte an. Dann haben wir
Also,
noch drinnen Infrarotkabine. Was hat es mit der Infrarotkabine auf sich?
die Infrarotkabine ist also ein hervorragendes Mittel, um zu entgiften und das Immunsystem zu aktivieren. Die ist in 5 Minuten warm. Das ist der Unterschied oder einer der Unterschiede zur Sauna. Da brauche ich keine große Vorbereitung. Und die Entgiftung über die Infrarotkabine ist deutlich effektiver, weil es tiefer in die Hautschichten hineingeht.
Kolostrum war auch noch so ein Begriff, den ich wahrgenommen habe in Ihrem Buch. Ich glaube, ich habe das Wort zuletzt gehört, als ich meine Tochter geboren habe.
Ja,
Kann das sein?
interessant, aber es ist nicht so ganz abwegig, weil es ist die Erstmilch der Kühe, der Mutterkühe, und die ist so äußerst wertvoll, dass ja, die Kälber Kolostrum benötigen, um aufzuwachsen, um das Immunsystem überhaupt entwickeln zu
Das wäre
können.
auch für uns gut, für alle EBVler, sage ich jetzt salopp.
Absolut, ja.
Ja, aber wie kommt man
Gerade
denn zu solch einer Milch? Also ich meine, ich habe so meine Milchbäuerin ums Eck, aber ich kann da nicht jedes Mal die erste Milch abzweigen. Anni, Rückkehr.
fertige Kolostrumprodukte kann man dann ja,
Habe ich
kann
noch
man übers
nie
Internet
gehört. Also
bestellen.
das ist richtig spannend. Echt, zum Bestellen gibt es das sogar.
Ja, und Kolostrum
Ja.
ist meines Erachtens eines der besten Mittel, um das Immunsystem zu unterstützen.
Ich liebe
Und
Milch sowieso. Ich bin ein absoluter Milchliebhaber. Ich kann mein Leben ohne Milchprodukt überhaupt gar nicht vorstellen.
ja, wobei das Kolostrum schmeckt überhaupt nicht nach Milch. Man nimmt so ein Teelöffelchen am Tag und dann war es das.
Ach
Also
so.
maximal. Mehr ist es dann
Ja,
nicht.
spannend. Da muss ich mich einlesen. Unbedingt. Dankeschön an dieser Stelle. Was ich auch spannend finde, ist eine Nasendusche. Empfehlen Sie auch hin und wieder. Und
Ja.
Schwarzkümmelöl. Öl. Auf
Ja.
welche Art und Weise kann ich Schwarzkümmelöl in meinen Alltag einbauen? Jeden Tag so ein Tropferl übers Müsli oder?
Ich selber nehme es als Kapsel,
Ja.
weil dann denke ich eher dran. Wenn ich was in Tropfenform habe, dann vergesse ich das schneller. Also wenn ich dann Kapseln zusammen sortiere, dann ist das für mich einfach praktikabel. Aber ja, man kann das auch in Tropfenform nehmen. Aber übers Müsli würde ich es jetzt gerade nicht machen, weil es hat einen sehr intensiven Eigengeschmack.
Okay. Sigrid Nestrenko, kann eine Allergie, auch Haustierallergie, Ihrer Meinung und Erfahrung nach oder Nahrungsintoleranz die Basis der chronischen EBV-Infektion sein?
Das Thema wird tatsächlich diskutiert, ob da ein Zusammenhang besteht. Ich denke, man kann das nicht mehr anzweifeln, denn durch Allergien und auch durch Nahrungsmittelintoleranzen wird das Immunsystem ständig gefordert. Es ist immer auf Alert. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe extreme Nahrungsmittelintoleranzen. Die waren teilweise so stark ausgeprägt, dass ich Jahre hatte, wo ich nur von 3 bis 5 Lebensmitteln
Ich habe es
existiert habe.
gelesen, unglaublich.
Das wiederum hing auch mit der desolaten Darmsituation zusammen. Es ist Gott sei Dank heutzutage wieder viel besser geworden. Ich muss immer noch sehr aufpassen. Deswegen mit dieser Brotscheibe, dass ich die morgens toaste. Aber selbst das hätte ich vor ein paar Jahren überhaupt nicht essen können.
EBV in Kombination mit Umweltschadstoffen. Wir haben es schon leicht angerissen auch. Zu den Therapiemöglichkeiten aus umweltmedizinischer Sicht nennen Sie unter anderem Cortisol, das Antistresshormon. Wie darf
Ja,
ich das verstehen und wie soll das funktionieren?
das Cortisol wird in den Nebennieren produziert und das ist meistens im Ungleichgewicht bei Umweltpatienten. Es ist ein Klassiker, dass die Umweltpatienten eine Nebennierenschwäche haben und das wiederum begünstigt auch dann wieder dieses chronische Müdigkeitssyndrom. Auch das ist ein Profil, was sehr häufig in Umweltmedizinpraxen gemacht wird. Das Nebennierenprofil, das Cortisolprofil.
Zu viel Stress ist ein
Definitiv.
Hauptauslöser für die Entstehung einer Nebennierenschwäche, genauso wie
Definitiv.
EBV. Jetzt die Nebennierenschwäche in der vierten und letzten Phase kann zu einer völligen Erschöpfung führen, zum Herzinfarkt sogar.
Richtig.
Haarausfall, niedriger Blutdruck, Schwierigkeiten beim Abnehmen sind nur drei
Auch.
der möglichen Hinweise.
Ja.
Wie kann ich denn das testen lassen? Wie kann ich meine Nebennieren schützen?
Also der Test erfolgt über den Speichel. Das kann man zu Hause machen. Und direkt morgens beim Aufstehen beginnt das, füllt man den Speichel ab und schickt das in ein spezialisiertes Labor. Aber auch da sind leider die Hausärzte meistens nicht die richtigen Ansprechpartner.
Sigrid Nestrenko, vorletzte Frage. Müdigkeit und Erschöpfung. Auf welche Art und Weise kann ich damit besser umgehen? Welche Tipps haben Sie für alle EBVler?
Man muss seine eigenen Grenzen kennenlernen. Man sollte sich nicht überfordern, was ich eben mal erwähnt hatte. Wenn man einen guten Tag hat, neigt man dazu zu übertreiben und richtig Gas zu geben und alles, man will alles auffüllen, was man vielleicht am Tag vorher nicht geschafft hat. Die Quittung kommt, wie gesagt. Deswegen wirklich mit den Kräften haushalten. Das ist das A und O. Was ich mir angewöhnt habe, wenn ich so einen Tag habe, wo ich denke, es geht heute gar nichts, aber es macht ja keine Freude, wenn man das Gefühl hat, man hat wieder einen Tag, wo man heute mit angezogener Handbremse den Tag durchlebt. Ich habe ein Laufband zu Hause. Das habe ich mir irgendwann mal angeschafft. Und da muss man ja nicht jetzt einen Sprint machen. Das könnte ich jetzt auch nicht mehr. Aber einfach da auf dem Laufband mal eben spazieren gehen.
Ja.
Ein bisschen Bewegung, nicht übertreiben. Ein bisschen Bewegung, das reicht oft schon aus, wenn es 5 Minuten ist. Aber der Kreislauf, weil das ist auch oft ein Problem, das geht sehr häufig mit MECFS einher, dass man auch einen niedrigen Blutdruck hat und der muss auch unterstützt werden. Und auch
Absolut.
immer diese Mikronährstoffe, die sind ganz wichtig.
Sie sagen es gerade, abschließende Frage, welche drei sind Ihrer Meinung nach die Top-Nahrungsergänzungsmittel? Neben, und da habe ich gestaunt, Q10. Da wären wir ja jung und knackig auch noch.
Das wollte ich gerade sagen, Frau Schütze. Das Q10, das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Das Q10 ist eines der wichtigsten. Es ist
Ja.
allerdings auch nicht gerade das günstigste. Denn man sollte schon auch in etwas höheren Dosierungen nehmen, also mindestens 30 Milligramm aufwärts. Manche Therapeuten sagen sogar 100 Milligramm am Tag. Dann Zink, um das Immunsystem zu unterstützen. Selen und Vitamin D. Also das ist so das Grundpaket, was ich immer empfehlen würde. Ja.
Weitere, viele weitere Informationen bietet die sechste Auflage von Das unterschätzte Epstein-Barr-Virus von Sigrid Nestrenko, die auch in Sachen Polyneuropathie Hilfestellung leistet. Vielleicht haben Sie es und wissen es gar nicht. Und wie wir den Körper von Schwermetallen und anderen Umweltschadstoffen befreien, auch darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.